Er schenkte sich ein Glas Wein ein und trank es in einem Zug aus. Das erste Mal habe ich von Fumero gehört, als der künftige Inspektor noch ein Pistolenheld im Dienst des anarchistischen Verbandes Spaniens war. Er hatte sich einen großen Ruf erworben, weil er weder Angst noch Skrupel kannte. Er brauchte bloß einen Namen, um die Person auf offener Straße mittags um 12 mit einem Schuss in die Stirn zu liquidieren. Von den Anarchisten lief er zu den Kommunisten über und von dort zu den Faschisten war es nur noch ein Schritt. Er spionierte und verkaufte Informationen der einen Seite an die andere und nahm von jedermann Geld. Ich hatte schon seit einiger Zeit ein Auge auf ihn geworfen. Damals habe ich für die Regierung der Generalitat gearbeitet. Was haben Sie denn gemacht? Ein bisschen alles. In den Fernsehserien von heute wird das, was ich machte, Spionage genannt. Ein Teil meiner Arbeit bestand darin, über Leute wie Fumero Bescheid zu wissen. Jedenfalls habe ich sein Spiel irgendwann durchschaut. Eher zu spät, würde ich sagen. Barcelona fiel in wenigen Tagen und die Situation hatte sich um 180 Grad gewendet. Ich war auf einmal ein gesuchter Verbrecher und meine Vorgesetzten sahen sich gezwungen, sich wie Ratten zu verstecken. Natürlich hatte Fumero bereits das Kommando über die Operation Säuberung, die mit Schüssen durchgeführt wurde, auf offener Straße oder im Castell des Montjuic. Mich haben sie im Hafen verhaftet, als ich auf einem griechischen Frachter Schiffskarten zu lösen versuchte. Sie brachten mich auf den Montjuic und schlossen mich 2 Tage in einer stockdunklen Zelle ein, ohne Wasser und Ventilation. Als ich wieder Licht zu sehen bekam, war es die Flamme eines Lötkolbens. Fumero und ein Kerl, der nur Deutsch sprach, hängten mich an den Füßen auf, den Kopf nach unten. Zuerst hat mir der Deutsche die Kleider mit dem Lötkolben weggebrannt. Er schien Übung darin zu haben. Als nur noch Fetzen an mir hingen und sämtliche Haare des Körpers abgesenkt waren, sagte Fumero, wenn ich ihm nicht verrate, wo sich meine Vorgesetzten versteckt hielten, fange der Spaß erst richtig an. Ich bin kein mutiger Mann, Daniel. Ich bin es nie gewesen, aber mit dem bisschen Mumm, das ich habe, verfluchte ich ihn und schickte ihn zum Teufel. Auf ein Zeichen von Fumero hin spritzte mir der Deutsche irgendwas in den Schenkel und wartete ein paar Minuten. Dann, während Fumero rauchte und mich grinsend beobachtete, begann er mich gewissenhaft mit dem Lötkolben zu braten. Sie haben die Malia gesehen. Ich nickte. Fermin sprach in gelassenem, emotionslosem Ton. Diese Brandmale sind noch das harmloseste. Die schlimmsten bleiben innen zurück. 1 Stunde habe ich es unter dem Lötkolben ausgehalten. Ja, vielleicht war es auch nur 1 Minute, ich weiß es nicht. Aber schließlich habe ich die Verstecke genannt. Die Namen der Helfer und sogar die von Leuten, die es gar nicht waren. Sie ließen mich nackt und mit verbrannter Haut in einer Gasse des Pueblo Seco liegen. Eine gute Frau hat mich zu sich genommen und 2 Monate lang gepflegt. Als ich wieder aufstehen und hinausgehen konnte, erfuhr ich, dass alle meine Vorgesetzten festgenommen und hingerichtet worden waren, wenige Stunden, nachdem ich sie verraten hatte. Als ich in meine Wohnung zurückging, wurde mir mitgeteilt, sie sei von der Regierung enteignet worden, ebenso wie meine ganze Habe. Über Nacht war ich zum Bettler geworden. Ich habe versucht, Arbeit zu kriegen, ich bekam keine. Das Einzige, was ich beschaffen konnte, war eine Flasche offenen Weins für ein paar Centimos. Das ist ein langsames Gift, das die Innereien zerfrisst wie Säure. Aber ich vertraute darauf, dass es früher oder später Wirkung zeigen würde. So fing das Leben auf der Straße an, wo sie mich 1 Ewigkeit später gefunden haben. Ab und zu haben mich Fumero und seine Leute verhaftet und mich irgendeines absurden Diebstahles angeklagt oder gesagt, ich hätte am Ausgang einer Klosterschule kleine Mädchen verführt. Erneut 1 Monat im Gefängnis, Prügel und dann wieder auf die Straße. Ich habe nie begriffen, welchen Sinn diese Farsen hatten. Anscheinend fand die Polizei es zweckmäßig, über eine Gruppe Verdächtiger zu verfügen, auf die man notfalls zurückgreifen konnte. Bei einer meiner Begegnungen mit Fumero, der mittlerweile ein wichtiger Mann war, habe ich ihn gefragt, warum er mich nicht umgebracht habe, wie alle anderen. Er lachte und sagte, es gäbe Schlimmeres als den Tod. Einen Verräter töte er nie. Er lasse ihn bei lebendigem Leibe verfaulen. Sie sind kein Verräter, Fermin. Jeder an Ihrer Stelle hätte dasselbe getan. Sie sind mein bester Freund. Ich verdiene Ihre Freundschaft nicht, Daniel. Sie und Ihr Vater haben mir das Leben gerettet. Und mein Leben gehört Ihnen beiden. Was immer ich für Sie tun kann, das werde ich tun. An dem Tag, an dem Sie mich von der Straße weggeholt haben, ist Fermin Romero de Torres neu geboren worden. Das ist nicht Ihr richtiger Name, nicht wahr? Er schüttelte den Kopf. Den habe ich auf einem Plakat auf der Plaza de las Arenas gesehen. Der andere ist begraben. Der Mann, der vorher in diesen Knochen gelebt hat, ist gestorben, Daniel. Sie haben mich gelehrt, ein anderer Mann zu sein. Und haben mir einen Grund gegeben, noch einmal zu leben. Meine Bernarda. Fermin, sagen Sie nichts, Daniel. Verzeihen Sie mir einfach, wenn Sie das können. Ich umarmte ihn schweigend und ließ ihn weinen. Die ganze Nacht lag ich bei brennendem Licht wach auf meinem Bett und betrachtete meinen glänzenden Mont Blanc-Füllfederhalter, mit dem ich jahrelang nicht mehr geschrieben hatte. Mehr als einmal wäre ich beinahe zu den Aguilars gegangen, um mich gleichsam zu stellen, aber nach langem Nachdenken nahm ich an, am frühen Morgen in Beas Elternhaus einzudringen, würde ihre Lage nicht eben verbessern. Als der Tag anbrach, kehrte mit der Müdigkeit und der Zerstreuung mein Egoismus zurück, und ich brauchte nicht lange, bis ich zur Überzeugung kam, die Zeit werde die Wunden schon heilen. Am Mittag gab ich, wie am Vorabend mit Fermin vereinbart, vor, einen Spaziergang zu machen und machte mich auf zu Nuria Montfort, deren Berührung und Geruch noch in meinem Gedächtnis hafteten. Während ich im Halbdunkel die Treppe hinaufstieg, wünschte ich mir beinahe, sie nicht zu Hause anzutreffen. Auf dem Treppenabsatz des vierten Stocks blieb ich stehen, um meinen Mut zusammenzunehmen und mir irgendeinen Vorwand zur Rechtfertigung meines Besuchs auszudenken. Ich trat entschlossen vor Nuria Montforts Tür und klingelte mehrere Sekunden lang. Ich hörte, wie sich das Echo im Innern verlor und seufzte erleichtert auf. Schon wollte ich mich wieder davonmachen, als ich Schritte vernahm, die näher kamen und das Guckloch in einer Andeutung von Licht aufleuchtete. Ich lächelte. Als ich der Schlüssel im Schloss drehte, holte ich tief Atem. »Daniel«, flüsterte sie. Der blaue Rauch der Zigarette umschleierte ihr Gesicht. Die Lippen leuchteten dunkelrot und feucht und hinterließen auf dem Filter blutige Spuren. Ich folgte ihr in den engen, halbdunklen Raum, wo sich ihr Schreibtisch, ihre Bücher und die Sammlung der streng ausgerichteten Bleistifte befanden. »Ich dachte, ich würde dich nicht wiedersehen.« »Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Vor einigen Tagen hat ein guter Freund von mir herausgefunden, dass der Liegenschaftenverwalter, der für die ehemalige Wohnung der Familie Fortuny Carax zuständig ist, die Korrespondenz an ein Postfach auf den Namen einer Anwaltskanzlei geschickt hat, die offensichtlich nicht existiert. Derselbe Freund hat herausgefunden, dass die Person, die jahrelang die Sendungen für dieses Postfach abgeholt hatte, ihren Namen benutzte, Signora Montfort.« »Schweig! Wem hast du das erzählt? Wer weiß sonst noch, was du da gesagt hast?« »Mehr Leute, als man denkt. Die Polizei folgt mir schon seit längerem.«
»Fumero?«
Ich nickte. Ich hatte den Eindruck, ihre Hände zitterten.
»Du weißt nicht, was du angerichtet hast, Daniel. Du meinst, bloß weil du über ein Buch gestolpert bist, hast du das Recht, ins Leben von Menschen einzudringen, die du nicht kennst, in Dinge, die du nicht verstehen kannst und die dich nichts angehen.«
»Jetzt gehen sie mich etwas an, ob ich will oder nicht.«
»Du weißt nicht, was du sagst.«
»Ich war im Aldaya-Haus. Ich weiß, dass sich Jorge Aldaya dort versteckt. Ich weiß, dass er es war, der Carax ermordet hat.« Sie schaute mich lange an und maß ihre Worte ab.
»Weiß das Fumero?«
»Ich weiß es nicht.«
»Es wäre besser, du wüsstest es. Ist dir Fumero hierher gefolgt?«
Die Wut, die in ihren Augen loderte, verbrannte mich. Ich war in der Rolle des Anklägers und Richters gekommen, aber mit jeder weiteren Minute fühlte ich mich mehr als der Schuldige.
»Ich glaube nicht. Haben Sie es gewusst? Sie haben gewusst, dass Jorge Aldaya es war, der Julian umgebracht hat und sich in diesem Haus versteckt. Warum haben Sie es mir nicht gesagt?«
Sie lächelte bitter.
»Du verstehst nichts, nicht wahr? Ich verstehe, dass Sie gelogen haben, um den Mann zu schützen, der den ermordet hat, den Sie als Ihren Freund bezeichnen. Den Mann, der dieses Verbrechen jahrelang verheimlicht hat. Einen Mann, dessen einziges Ziel es ist, jede Spur von Julian Carax Existenz zu beseitigen, der seine Bücher verbrennt. Ich verstehe, dass Sie mich bezüglich Ihres Mannes belogen haben, der nicht im Gefängnis ist und offensichtlich auch nicht hier. Das ist es, was ich verstehe.«
Nuria Montfort schüttelte langsam den Kopf.
»Geh, Daniel. Verlass diese Wohnung und komm nicht wieder. Du hast schon genug angerichtet.«